sie führt schon auch ein Doppelleben. Also sie alle diese Senioren sind bewusst unterm Radar.
Für alle Probleme, die es so gibt, empfehlen Linkshofer, einen Schnaps aus Pusterfeigen zu trinken. Ein wirklich schönes, lustiges Buch mit einer Kritik an der modernen Welt und an diesem verzweifelten Hunger nach Aufmerksamkeit. Herzlich willkommen zu Blätterrauschen,
der Podcast der Stadtbücherei Geislingen.
Liebe Christine, es ist Donnerstag, der 21. Dezember nachmittags und deshalb haben wir hier welches Heißgetränk?
Natürlich einen Kaffee und einen Cappuccino.
Ah, das tut gut. Und heute ist der letzte Öffnungstag in diesem Jahr.
Und ich wollte eigentlich einen Weihnachtspunsch für uns machen, aber wahrscheinlich kennt es jeder, der Stress vor Weihnachten war enorm.
Absolut.
Und heute ganz schlimm.
Und sind wir mal ganz ehrlich, eigentlich war der Stress seit einem halben Jahr enorm. Wir haben den letzten Podcast am 23. Juni veröffentlicht und waren seitdem immer sehr zuversichtlich, dass das nochmal was wird und haben es nicht auf die Reihe gekriegt.
Uns kam der Kulturherbst und viele, viele andere Veranstaltungen im Herbst diesen Jahres dazwischen und natürlich auch unser Jubiläum.
Ja.
Da sagt der Chef jetzt noch was dazu.
Naja, wir haben ja dieses Jahr 25 Jahre Stadtbücherei.
75 Ach,
natürlich
Jahre.
Natürlich 75. Es wird Zeit, dass Weihnachten wird. Aber da siehst du mal, wie jung wir uns fühlen.
Ja.
Ne? Also 75 stimmt natürlich. Und ja, da haben wir natürlich sehr viele Veranstaltungen gemacht, vor allem im Kulturherbst. Und die mussten wir ja auch dann selbst auf die Reihe kriegen, weil wir im Mittelpunkt eben mitstanden als Jubilar. Und ich habe ziemlich viel Zeit im Archiv verbracht und über die Bücherei gelesen und... Ja, das hat doch viel Zeit in Anspruch genommen. Deshalb bin ich jetzt froh, dass alles super über die Bühne gegangen ist. War ein toller Kulturherbst und wir endlich wieder Podcast machen können.
Aber wir sind auch froh, dass dieses Jubiläumsjahr sich dem Ende neigt und wir nächstes Jahr nicht ganz so viele Veranstaltungen stemmen müssen.
Genau. Und dann vielleicht einen Podcast mehr machen, ne?
Das hoffen wir. Wir geloben Besserung.
Absolut. Aber los geht's. Ihr seid ja nicht... Ihr hört das ja nicht an, um unser Lamento zu hören, sondern um was über Bücher zu hören. Und was hast du denn dabei, Christine?
Ich habe Spy Coast, die Spionin von Tess Gerritsen, dabei.
Ah.
Ich glaube, dass jeder von uns schon mal einen Tess Gerritsen gelesen oder auch im Fernseher die Serie gesehen hat. Und zwar ihre Thriller-Serie mit Detective Jane Rizzoli und der Gerichtsmedizinerin Maura Iles.
Wie heißt das im Fernsehen?
Das heißt auch so.
Das heißt auch so. Mhm. Ich schaue ja so gut wie nie Fernsehen. Ich habe noch nicht gesehen.
Soli und Eis oder
ich
so
Ich habe keine Ahnung. Ah, okay.
Okay. Mhm. Also das ist ihr bekanntestes Werk. Mehrere Bücher, mehrere Serien. Läuft immer noch irgendwo. Wahrscheinlich bei RTL 2 oder so. Achtung, Werbung. Aber sie hat jetzt eine neue Serie begonnen und die fand ich echt toll.
Ist aber nichts Verfilmtes, also das
Nein,
ist jetzt eine reine Buchserie.
Nein, es ist was ganz Neues. Ob es noch verfilmt wird, weiß ich nicht. Könnte schon sein. Aber es ist noch nicht verfilmt und es ist der Beginn einer neuen Serie. Mhm.
Okay, der Name ist Programm. Es geht um Spione an der Küste?
Genau, es geht vor allem um alte Spione.
Ah,
Es sind ein Grüppchen Senioren, die sich in Priority in Maine niederlassen, die alle samt eine gemeinsame Vergangenheit haben, eine Vergangenheit als Spione oder Worker der CIA in irgendeiner Form, also Verhörspezialisten und so weiter und so fort, Analysten und ja, sind aber jetzt quasi im Ruhestand und haben sich alle im selben Ort niedergelassen und treffen sich zum Martini-Club. Also einen Buchclub mit Martini trinken,
okay.
Um sich überhaupt treffen zu können, also unverfänglich treffen zu können.
Mhm. Martini ist Pflicht, nehme ich an.
Ja. Und beginnen tut diese Serie mit Maggie Bird, 60 Jahre, ergraute schwarze Haare, scharfe Augen und eine sehr gute Schützin. Sie verließ die CIA vor 16 Jahren nach einer schiefgegangenen Operation und lebt heute auf der Blackberry Farm in Variety. Dann gibt es die die Freunde dazu, der Declan Rose, Ben Diamond und Ingrid und Lloyd Slocum. Mhm. Ich vermute, dass diese Serie so angelegt wird, dass in jedem Buch eine Hauptperson quasi dieser vier die Hauptrolle spielt, weil jetzt in diesem ersten Buch geht es vordringlich um Maggie. Mhm. So, sie findet eines Nachts eine Leiche in ihrer Einfahrt und damit öffnet sich das Tor zur Vergangenheit. Im Laufe des Buches stellt man dann fest, dass zu diesem Freundeskreis eben auch Nachbarn gehören und die stellvertretende Polizeichefin Jo Thibodeau, und die werden im Laufe des Buches auch näher vorgestellt. Mhm. Aber vordringlich geht es um Maggie, und da gibt es zwei Erzählebenen. Die Erzählebene, dass Maggie in der Gegenwart eben diese Leiche findet und recherchiert, woran könnte es liegen. Also ihr ist sofort klar, dass es mit der CIA zusammenhängt und wahrscheinlich auch mit dieser schiefgegangenen Operation. Aber sie weiß noch nicht genau, in welchem Zusammenhang, und da versucht sie mit ihren Freunden das eben irgendwie herauszubekommen.
Und die kann sie auch alle einweihen, weil das alles ehemalige Agenten sind.
Genau, und ehemalige Kollegen von ihr. Mit ihnen hat sie schon mehrere Operationen zusammengearbeitet.
Also die muss jetzt nicht so ein Doppelleben führen, die irgendwie...
Sie führt schon auch ein Doppelleben. Also sie alle diese Senioren sind bewusst unterm Radar, also so ein bisschen... ganz ruhig und ganz behäbig und ganz, also dass sie mal ja nicht auffällt. Mhm.
Also so. Man denkt, dass die sind
Senioren.
So ganz friedliche Senioren, aber in Wirklichkeit haben die noch Sachen drauf aus ihrem Berufsleben, die man ihnen nicht zutrauen würde.
Richtig.
Okay. Das gibt sicher die ein oder andere witzige Situation, oder?
Sehr, sehr, sehr. Also mich hat es wirklich fasziniert und mir hat es auch wirklich gut gefallen. Und natürlich ist es schon eine Art Cozy Crime, weil an sich passiert ja im ersten Teil vom Buch noch nicht so viel, weil erstens mal werden auch diese Mitglieder dieses Buchclubs vorgestellt, dann eingeführt und wie so oft bei so einem Reihenauftakt. Und dann bekommst du auf der Vergangenheitsebene eben erzählt, was in dieser letzten Operation schiefgelaufen ist und wie die sich dieser Beruf des Spions denn so darstellt.
Mhm. Ist es denn eher ein Spannungsroman oder eher eine Komödie?
Es ist keine Komödie im eigentlichen Sinne. Okay. Das ist schon eher ein Spannungsroman. Mhm. Und gegen letzten Drittel vom Buch, da zeigt sie auch ihre große Größe, diese Tess Gerritsen. Da wird es immer spannender und da wird es auch einfach thrillermäßig. Mhm. Diese Einführungsrunde am Anfang ist typisch für einen Reihenauftakt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das mit den anderen Bänden jetzt immer sehr spannend wird. Weil jetzt sind alle eingeführt, jetzt weiß man, um was es geht. Mhm. Und so werden die anderen Fälle, so gehe ich davon aus, von Anfang an sehr spannend sein.
Gibt es denn einen Cliffhanger dann für den nächsten Fall am Ende?
Nein, der Fall ist abgeschlossen. Okay. Und und ich denke, es kommt irgendwann im kommenden Jahr der nächste Band raus. Mhm. Buch ist durchweg flüssig geschrieben. Es ist im Stil von Tess Gerritsen. Wer sie kennt, weiß, auf was er sich einlässt. Und wie gesagt, im letzten Drittel nimmt die Ermittlung auch Fahrt auf. Und sie wird auch noch richtig spannend und actionreich. Mhm. Der Schluss ist auch wirklich bombastisch gut. Was mir auch gut gefallen hat in diesem Kontext, eingebettet sind auch zu dem Zeitpunkt der Schilderung aktuelle politische Probleme. Also in Anführungszeichen, man lernt auch noch etwas dabei. Okay. Und man stellt sich vielleicht den Beruf des Spions auch wirklich ganz anders vor. Mhm. Also ich war überrascht, wie viel Büroarbeit auch da dahinter steckt und Recherchearbeit, aber natürlich auch Action. So, insgesamt kann ich nur sagen, jeder, der zu Tess Gerritsen greift, weiß ja, was er bekommt.
Und wer noch nie zu Tess Gerritsen gegriffen hat?
Der hat jetzt eine Reihe, die vielleicht nicht so ist wie die Gerichtsmedizin-Reihe. Mhm. Man darf das nicht vergleichen. Es ist schon eher so ein bisschen Senioren-cozy und trotzdem mit sehr viel Action. Mhm. Mir hat es aber wirklich gut gefallen. Ich fand es echt toll.
Cool.
So, ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt, was zu dem Buch zu sagen gibt. Was hast du denn mitgebracht?
Ah, ich habe einen Roman aus Österreich dabei. Und ich habe deshalb natürlich vorhin nach Komödie gefragt, weil dann hätte ich argumentieren können, dass meine auch starke komödiantische Anteile hat. Aber dann ist ja deiner doch gar keiner. Und, aber meins schon eher. Also, ja, eine Schnurre hätte man vielleicht früher gesagt oder so. Genau, also ich habe dabei Ningshof von Johanna Seebauer. Johanna Seebauer hat damit ihren ersten Roman vorgelegt. Also wir können jetzt nicht wie bei Tess Gerritsen schon auf ein großes Werk zurückblicken. Und die Johanna Seebauer ist in Wien, lebt in Wien, aber geboren ist sie in einem burgenländischen Dorf. Burgenland ist so eine Ecke von Österreich an der ungarischen Grenze. Und nicht so das klassische Österreich, das man sich vorstellt mit hohen Bergen, sondern eine ganz flache Ecke. Da ist der Neusiedler See und das ist ein sumpfiges Gebiet. Und irgendwo im Buch steht, bei ganz schönem Wetter kann man vielleicht mal ein bisschen die Alpen erahnen, aber das ist eben keine alpenländische Region. Da kommt sie her und da hat sie das Buch eben auch angesiedelt. Sie hat dann später studiert in Wien, in Aarhus, in Santiago de Chile, in Hamburg und hat Politikwissenschaften studiert, Journalismus und arbeitet jetzt in der Wissenschaftskommunikation. Und sie hat auch schon ein paar Kurzgeschichten veröffentlicht, aber das, wie gesagt, ist ihr Debütroman. Und das ist ein sehr amüsant zu lesender Roman. Der Name von dem Buch kann einen eigentlich schon so ein bisschen, oder man wird im Laufe des Buches so ein bisschen darauf hingewiesen, warum das Buch Ningshof heißt. Ningshof ist eine Ortsbezeichnung, auch so eine halb erfundene. Nings heiße im Ungarischen, dass es nicht gibt. Also Ningshof wäre der Hof, den es nicht gibt. Und darum geht's. In diesem Dorf gibt es eine Gemeinschaft von drei Herren. Diese drei Männer möchten, dass Ningshof verschwindet. Also nicht von der Landkarte im tatsächlichen Sinn, sondern dass niemand sich an Ningshof erinnert. Denn diese Leute sind sehr gestresst von der modernen Welt. Also das, was andere Leute eben jetzt sagen würden, lass uns einen Tourismusbeauftragten einstellen und wir machen richtig Werbung für unser Dorf, dass die Touristen kommen und so, das wäre genau das, was die verhindern wollen. Das ist zum einen der Bürgermeister. Der Bürgermeister hat einmal eine Dienstreise gemacht nach Belgien, war dann auch in Brüssel, hat sich das mit der EU alles angeguckt und war total geschockt von diesem Riesenapparat und von der Bürokratie und will also in jedem Fall irgendwie verhindern, dass er, da in irgendeiner Art und Weise mit Arbeit zugeschüttet werden könnte. Dann ist ein junger Mann dabei, der sich sozusagen dieser modernen Welt verweigern möchte. Und ein alter Mann, den sie alle nur den Sipsep nennen und ein undefinierbares Alter hat, was später auch noch ein bisschen eine Rolle spielt für die Geschichte. Und wie gesagt, Ningshof liegt eben da so an der Grenze zu Österreich. Es ist alles immer im Sommer ausgesprochen heiß, im Winter ausgesprochen kalt. Für alle Probleme, die es so gibt, empfehlen Ningshofer, einen Schnaps aus Pusta-Feigen zu trinken. Das ist das Allheilmittel für alles. Also sei das jetzt irgendwelche Krankheiten oder dass es in der Ehe nicht läuft, was auch immer, immer Pusta-Feigen-Schnaps trinken. Und die Hauptfigur des Buches, oder es sind eigentlich zwei Hauptfiguren, ist eine Dame, die ist 80 Jahre alt, die heißt Erna Rohdiebel und die lebt da schon immer, die ist da geboren. Und die zweite Hauptfigur ist die Isa Bachgasser. Und die Isa Bachgasser ist eine berühmte Person, also in dem Buch. Das ist nämlich eine preisgekrönte Dokumentarfilmerin. Und die ist mit ihrem Mann aus Wien, aus dem hippen Viertel, sind die sozusagen ausgestiegen, aufs Land gezogen. Die Isa Bachgasser ist ein bisschen erschöpft, die braucht Abstand von ihrer Arbeit, von dem ganzen Medienrummel und so weiter. Und ihr Mann möchte sich verwirklichen mit einer Zucht von Tieren, die im Buch Irrziegen genannt werden. Wird auch erklärt, wo Irrziegen herkommen, wie Irrziegen aussehen. Jeder, der das Buch liest, fängt irgendwann an, nach Irrziegen zu recherchieren. Ruhig mal machen.
Es tut mir leid, aber ich musste schon die ganze Zeit schmunzeln und ich konnte mir jetzt das Lachen nicht verkneifen.
Gar kein Problem. Also die drei Männer nehmen die Erna mit in ihren Kreis auf, weil die Erna was Unerhörtes gemacht hat. Die Erna badet immer nachts heimlich im Pool ihrer Nachbarin oder Freundin, die wohnt nicht direkt daneben, wenn die in Urlaub fährt. Und dadurch hat sie sich sozusagen empfohlen, dass sie zu diesem verschworenen Kreis dieser drei Männer gehören kann, die eben planen, Ningshof ins Vergessen zu führen. Die nennen sich die Oblivisten, das kaum von dem lateinischen Wort, irgendwo im Roman steht es Oblivisci oder so. Oblivisci, das ist Latein für vergessen. Also die wollen auf jeden Fall vergessen werden. Und die halten die Erna eben für super geeignet, in ihren verschworenen Kreis aufgenommen zu werden, weil sie eben zum einen Mut beweist und zum anderen aber sie auch ein bisschen zu kontrollieren, weil wenn jemand schon nachts im Pool bei irgendjemand badet, das könnte ja Aufsehen erregen, also müssen sie auch ein bisschen nach ihr gucken. Und dann zieht eben dieses neue Paar ins Dorf und als die dann rausbekommen, dass die Isa Bachgasser Dokumentarfilmerin ist, erzeugt das natürlich große Aufregung. Jetzt ein anderer Ort würde sagen, oh toll, es gibt vielleicht einen Film über unser Dorf, aber das ist genau das, was die Oblivisten auf keinen Fall wollen. Und auch sonst die restliche Dorfbevölkerung hat da kein großes Interesse dran. Und der Mann von der Isa, der möchte ja mit dieser Zucht dieser Tiere durchstarten und braucht dazu natürlich auch Öffentlichkeit, will also auch, dass da Filmberichte drüber entstehen, alles mögliche ist also auch total kontraproduktiv. Dem sein Verbündeter ist der Winzer im Dorf, der natürlich auch möchte, dass seine Weine vermarktet werden und über Österreich oder die Region hinaus berühmt sind. Und da haben wir eben so diese beiden Gegenpole. Was diejenigen, die Öffentlichkeit wollen, nicht wissen, die wissen natürlich nicht, dass jemand auf die Idee kommt, daran zu arbeiten, dass Ningshof in Vergessenheit gerät. Und die drei sind sehr rührig. Also es verschwinden alle Wegweiser, die da hinführen würden. Du, Christine, hast eine Frage.
Weißt du, an was mich das erinnert? Mhm. Ganz stark an ein uralte Don Camillo und Peppone.
Ja,
ja. Thematik, also zwei Lager in einem Dorf, ist mal egal, ja, in welche Richtung, aber zwei Lager in einem Dorf und diese Dorfromantik, also dieses abgelegene Dorf und dann diese zwei Lager, die dann so gegeneinander kämpfen, und was heißt kämpfen, aber sich halt, ja, Streiche spielen oder auch sich kontrollieren oder so. Das erinnert mich stark an Don Camillo und Peppone. Ja. Aber jetzt darfst du weiter erzählen.
Okay, passt schon, aber hier kommt halt jetzt noch eine moderne Technik ins Spiel. Ne? Also die sorgen auch dafür, dass es keinen Wikipedia-Eintrag mehr gibt. Die sorgen dafür, dass möglichst viele Artikel über das Dorf verschwinden, damit Suchmaschinen bei Eingabe des Dorfnamens immer weniger Treffer haben. Gehen in die Landesbibliothek, vernichten alle Dokumente, die zu dem Ort zu finden wären. Also die versuchen, sämtliche Spuren zu verwischen, um so einen Idealzustand von Autarkie hinzukriegen. Denn die Legende besagt, dass es Ningshof erst irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts überhaupt erst gefunden wurde, als diese Ecke zu Österreich gekommen ist und man dann Landvermesser geschickt hat und Soldaten geschickt hat, die gucken sollten, wo was ist. Und bis dahin hat man nicht gewusst, dass es dieses Dorf gibt. Die haben in völliger Abgeschiedenheit gelebt, in einem Sumpf. Und dann kam das große Problem, dann hat man den Sumpf trockengelegt und dadurch das Dorf gefunden. Und solange es den Sumpf gab, hat niemand dieses Dorf gefunden, weil es auf Stelzen in diesem Sumpf stand. Und auch heute gibt es noch Häuser, die auf Stelzen stehen in dem Dorf. Und dann haben die den Sumpf trockengelegt, das Dorf entdeckt. Und das sind irre witzige Geschichten, wie es in diesem Dorf war, bevor man das entdeckt hat und wie die dafür gesorgt haben, dass sie aufgrund der mangelnden Durchmischung mit Leuten von außerhalb, also wie die es doch hingekriegt haben. In dem Dorf gelten auch völlig andere Regeln. Es gilt das Matriarchat. Es ist irre lustig. Also die Familiennamen werden von den Frauen weiter vererbt, nicht von den Männern. Und als die Zugezogenen das hinterfragen, gucken sie nur alle groß an, so, hä, ist doch völlig normal, ihr macht das alle falsch. Ist total schön, ist total lustig. Es ist
echt ein Kracher, der.
Es ist echt ein Kracher, ist total lustig.
Der Roman.
Und also verschwindet es, die Webseite des Dorfs selber verschwindet, Bücher und Dokumente in den Bibliotheken verschwinden, die Ortsschilder verschwinden, der Fahrradweg, der Touristen in die Region bringen soll, der wird umgeleitet. Es wird neben dem Fahrradweg werden riesige Mengen von Gülle abgeladen, damit niemand mehr da langfahren will. Also die geben sich alle Mühe eben, dass sie in Vergessenheit geraten. Und die Personen sind so schön gemacht. Es sind jede Menge lustiger Einfälle. Die Figuren sind liebevoll gestaltet, die haben ein total tolles Eigenleben, man kann die sich gut vorstellen. Also ein wirklich schönes, lustiges Buch mit einer Kritik an der modernen Welt und an diesem verzweifelten Hunger nach Aufmerksamkeit. Also niemals würde jemand von denen Instagram benutzen und irgendwie zeigen, was er macht. Alles, was sie wollen, ist, lasst uns um Gottes Willen in Ruhe und so einen Pusterfeigenschnaps trinken, dann ist sowieso alles geregelt.
Ich könnte mir vorstellen, dass nach diesem Lesen dieses Buches der Wunsch entsteht, ins Burgenland zu fahren und sich dieses Dorf mal anzugucken und dann vielleicht auch nach den Ziegen und Schafen zu gucken. Also Ich glaube, dass dieses Buch jetzt für den Burgenlandtourismus das gleiche ist wie für uns Rita Falk und der Kreisverkehr.
Und genau mit dieser Erwartung spielt das Buch und greift das Buch auf und macht das damit, was das Buch natürlich damit machen muss.
Genau.
Es gibt noch eine lustige Entführungsgeschichte. Also wirklich...
Erzähl nicht zu viel.
Nein, mehr darf ich nicht erzählen. Wirklich ein großes Lesevergnügen. Es gibt so ein paar Kritiker, die gesagt haben, na, der ein oder andere Erzählungsstrang ist zu lange. Mhm. Aber sind wir ehrlich, das Buch ist jetzt, es hat jetzt, was hat denn das, 366 Seiten. Also das ist jetzt,
Fabulierkunst.
Damit kann man arbeiten. Das ist jetzt nicht wahnsinnig lange. Ich habe es in 3 Tagen im Sommerurlaub gelesen. Und wirklich unheimlich unterhaltsame, auch ein bisschen nachdenklich machende Lektüre über unseren eigenen Medienkonsum, über das, was man im Leben wirklich braucht. Und ja, es ist natürlich die Frage, gibt es einen Kompromiss? Kann die ganze Sache geheilt werden? Wie geht das aus? Aber das verrate ich natürlich nicht.
Und ich denke, der Tourismusverband vom Burgenland wird mit der Frau Seebauer einen Schnaps trinken.
Wenn, dann einen Pusta-Feigenschnaps.
Genau.
Ja.
Doch, das ist, hört sich wirklich gut an und ich hätte jetzt Lust, es zu lesen. Also das ist wirklich toll.
Gut, ich habe noch zum Abschluss einen ganz kleinen Tipp für alle, die keine 366 und wie lang ist deiner?
Oh je, noch mehr.
Noch mehr Roman lesen wollen. Wir haben seit einem knappen Jahr ein schönes Literaturmagazin im Abonnement, das heißt auch das Magazin. Da finden sich auch Kolumnen unserer Mitbürgerin Martina Brandl drin und viele andere tolle, spannende Literaturkolumnen. Und wer jetzt nicht immer Zeit hat, ganze Romane zu lesen, aber Lust hat auf schöne Stücke Literatur für zwischendurch, das rentiert sich total. Es gibt noch ein bisschen andere Themen, gibt ein bisschen was zu Kunst und Architektur auch noch drin und kann man in der Bücherei ausleihen. Das Magazin, heiße Empfehlung vor Weihnachten, könnt es nicht mehr ausleihen, aber neues Jahr, neues Lesen. Ich habe hier das Heft Januar 2024 liegen, das gibt es ja dann sowieso erst für euch zu lesen ab Januar.
Das ist auch wirklich ganz arg schön gemacht. Es ist auch wirklich vom Aufmachen her sehr schön. Also mit viel Kunst auch drin. Also es lohnt sich. Wir, ganz klar, Leseempfehlung.
Absolut. So, dann würde ich sagen, frohe Weihnachten.
Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt uns gewogen.
Und gesund. Und dann bis zum nächsten Mal bei
Blätterrauschen,
dem Podcast der Stadtbücherei Geislingen. Tschüss.